begrüße das Auditorium ganz herzlich.
Ja, ich habe einmal ein Rätsel erfunden, jetzt aufgrund der Folie ist es nicht so schwer zu erraten. Was ist es? Man hat es zwar, aber bekommt es nicht. Ja. Na, schauen Sie auf die Folie, da werden Sie drauf kommen. Recht. Man hat Recht, aber man bekommt nicht Recht. Ja, ja, berühmt ist ein Zitat, das der griechische Historiker Thukydides überliefert hat. Und zwar ging es da um den Peloponnesischen Krieg, Sparta gegen Athen. Und Athen hat sozusagen alle die kleinen Staaten und Inselvölker auf seine Seite gezogen und hat verlangt, dass sie mit ihnen in den Krieg ziehen. Und die Miloer, wollten neutral bleiben. Die haben gesagt, ja, wir wollen nicht in den Krieg und haben das wortreich mit guten Argumenten den Athenern vermitteln wollen. Aber die waren beinhart und haben eben gesagt, ihr wisst so gut wie wir, dass von Gerechtigkeit nur zwischen an Macht ebenbürtigen die Rede ist, während die Starken tun, was sie wollen und die Schwachen ertragen, was sie müssen. Also, und man hat die dann unterjocht. Und so ist es ja weltweit passiert. Ein spannendes Buch, Die Unterwerfung der Welt, das zeigt eben, wie die überlegenen Europäer mit ihren modernen Waffen und organisierten Militär weltweit die Kulturen unterjocht und ausgeplündert haben. Ein ganz wichtiges Buch auch von dem amerikanischen Intellektuellen Noam Chomsky, der höchst empfehlenswert ist mit all seinen Vorträgen und Publikationen, Wirtschaft und Gewalt. Und da wird auch aufgezeigt, wie eben, wie die Wirtschaft mit ihren Prioritäten des Maximierens von Gewinn und Reichtum Gewalt ausübt. Eine sehr interessante Persönlichkeit ist auch Smedley Butler. Das ist der höchst dekorierte Marine im Ersten Weltkrieg gewesen, der auch schon im Mexikanischen Krieg tätig war. Und er hat sehr klar gesagt, also er hat, war ein tüchtiger Soldat und hat dann am Ende seiner Laufbahn gesagt, ich war sozusagen ein hochdekorierter Gangster, der sein Leben lang für die Wall Street gearbeitet hat. Und er hat dann ein Büchlein auch geschrieben, dass Krieg sozusagen ein Betrug ist. Krieg ist ein schmutziges Geschäft. Das war schon immer so. Es ist wahrscheinlich das älteste, bei weitem das lukrativste und mit Sicherheit auch das übelste kriminelle Gewerbe. Krieg ist ein verschwörerisches, organisiertes Verbrechen von internationalem Ausmaß. Noch dazu das einzige, bei dem die Gewinne in Dollars und die Verluste in Menschenleben bilanziert werden. Er hat dann später nach seinem Kriegsdienst war dann ein wichtiger Sprecher in der amerikanischen Friedensbewegung und hat eben auch beschrieben, wie viele Menschen durch den Krieg zu Millionären und Milliardären geworden sind. Er hat dann auch viele, also einige interessante Vorschläge gemacht, die eigentlich sehr naheliegend sind. Und er hat gesagt, ja, also eigentlich sollte man in einer Demokratie all die Personen, vorwiegend natürlich junge Männer, die ausersehen sind, in den Krieg zu ziehen, die sollte man befragen, ob sie in den Krieg ziehen wollen. Also das wäre, glaube ich, eine ganz wichtige Regel und ich denke, da würde Frieden herrschen, weil die, die die Kriege schüren, das sind nicht die, die dann an der Front sind. Also ich habe mich ja früher nie für Geschichte interessiert, aber im Zusammenhang mit Kriegen habe ich dann auch das Wort von Bruno Kreisky ernst genommen, der mal zu einem Reporter gesagt hat, der irgendwie dumme Fragen gestellt hat, lernen Sie Geschichte. Und ich habe im Laufe der letzten Jahre sehr viele Bücher zu Krieg und Frieden und Vorgeschichte und Kriegstreiberei und Propaganda gelesen. Also zum Beispiel dieses hier, Sie wollten den Krieg, amerikanische Präsidenten und mächtige Leute, die vom Frieden geredet haben, aber den Krieg wollten. Oliver Stone, Amerikas ungeschriebene Geschichte. Killing Hope ist eines, ein anderes Secret Affairs. Das zeigt eben auch auf, wie der Geheimdienst aktiv wird in der Kriegsvorbereitung. War and Empire ist ein anderes. Ein ganz spannendes Buch, Overthrow, das von Stephen Kinzer. Overthrow heißt ein Umsturz und da werden die haarklein mit einer kriminalistischen Akribie, werden die Umstürze beschrieben, die die Amerikaner gemacht haben. Also das sind sehr, sehr viele und da wird eben auch klar, wie dramatisch da agiert wird. Da sind es eben auch Wirtschaftsinteressen, die dann zu Umstürzen führen. Also beispielsweise waren ja zwei ganz wichtige Persönlichkeiten in den USA, waren die Brüder Dallas, Allen Dallas und na, wie hat der andere geheißen? Und John Foster Dulles. Der John Foster war Außenminister und der Allen Dulles war Chef des Geheimdienstes, des CIA. Und die zwei haben ihre Karriere gemacht als Rechtsanwälte für amerikanische Konzerne, zum Beispiel der United Fruit Company. Und die United Fruit Company, die heute Chiquita heißt, die haben in Lateinamerika riesige Ländereien zur Bananenpflanzung betrieben. Und in Guatemala waren eben wie überall erstens einmal die Arbeitsbedingungen schlecht, es hat viel Armut gegeben. Und der neu gewählte Präsident, der hat eine Reform vorgeschlagen, der hat der United Fruit Company vorgeschlagen, er löst wiederum die Grundstücke ab, die sie zwar gekauft haben um billiges Geld, aber nicht benutzt haben bisher. Und die will er dann Landlosen geben, dass sie ein Auskommen haben. Das war für die United Fruit Company nicht akzeptabel. Und daraufhin wurde dieser Präsident gestürzt. Und die Methoden sind ganz übel gewesen, immer in solchen Fällen. Man hat erstens einmal gehetzt gegen den Präsidenten, hat ihn als Kommunisten bezeichnet. Und die Kommunisten waren natürlich die Hauptgefahr für das amerikanische Establishment. Also jedenfalls, Overthrow ist eine Sache, die ja bis in die Gegenwart reicht. Denken Sie an Venezuela jetzt oder an den Versuch, im Iran die Regierung zu stürzen, indem er das religiöse Oberhaupt ermordet hat und geglaubt hat, jetzt kann man mit dem Land umgehen, so wie man will. Auch ein sehr spannendes Buch mit vielen interessanten Beiträgen, Fassadendemokratie und tiefer Staat. In diesem Buch geht es eben auch darum, dass die Vorgaben eigentlich aus nicht demokratischen Bereichen kommen, aus dem Hintergrund, aus dem tiefen Staat und dass sozusagen das, was uns als Demokratie vorgespielt wird, das ist im Grunde eigentlich eine Fassade. Wir wissen heute ja, dass da gibt es ja das schöne Wort Young Global Leaders, mit enormem Aufwand werden sozusagen die Leute herangezogen, die man dann in Schlüsselpositionen setzt. Ganz interessant, da bin ich auch relativ spät drauf gekommen, dass Korruption meistens Hand in Hand mit Erpressung geht. Man sucht sich erpressbare Leute. Die setzt man dann in Schlüsselpositionen und die wissen, sie müssen spuren und dann geht es ihnen gut, aber wenn sie nicht das tun, was man von ihnen verlangt, dann geht es ihnen sehr schlecht. Ja, also die Epstein-Files haben das ja auch in aller Klarheit gezeigt, dass da unglaublich viel mit schmutzigen Sachen und Erpressung gearbeitet wird. Ja, wichtig ist auch zu verstehen, dass nach Kriegen Geschichte meistens von den Siegern geschrieben wird. Das ist auch eine Sache. Und da hat eben ein Kulturhistoriker Wilhelm Heinrich Riehl sehr schön gesagt, des Historikers erste Pflicht ist die Wahrheit, die ganze Wahrheit. Und wer bloß die halbe Wahrheit sagt, ist schon ein ganzer Lügner. Wobei natürlich die ganze Wahrheit auch etwas ist, was man sehr schwer ergründen kann. Aber da geht es eigentlich darum, dass wesentliche Aspekte von Kriegen zum Beispiel oder aus der Geschichte nicht ausgeklammert werden dürfen. Das heißt, in den meisten Fällen ist es auch ganz wesentlich, die Vorgeschichte von Konflikten zu verstehen. Ja, Edward Gibbon hat sehr klar gesagt, dass sozusagen man keine erhabenen Motive für eine Handlung annehmen soll, wenn sich auch ein niedrigeres finden lässt. Nicht sehr oft werden die Argumente vorgeschoben, es werden edle moralische Motive proklamiert, aber sehr oft geht es um Macht und Einfluss und um Geld. Eine klare Aussage aus dem Buch War and Empire: Making the World Safe for American Capital Investment. Das ist auch eine ganz wesentliche Sache, nämlich der Zusammenhang zwischen Gewalt und Kapitalismus. Auf das weist ja auch der Psychologe und Kognitionsforscher Rainer Mausfeld immer wieder hin. Die Wahrheit dahinter oder der Mechanismus dahinter ist eigentlich sehr einfach. Kapitalismus führt ja zu einer Akkumulation von Kapital, das heißt, die Eigentümer von viel Geld, die sind daran interessiert, dass sie ihr Geld gewinnbringend anlegen. Also man muss die Rendite absichern. Und es wird immer mehr, ne? Mit der Verzinsung des Kapitals. Einer, der viel Geld hat und das gut anlegt und besonders lukrativ sind eben oft Wirtschaftsbereiche, die enorm zerstörerisch sind. An der Spitze steht da die Waffenindustrie. Da gibt es eindrucksvolle Grafiken, eine, die ich so im Kopf habe, die hat gezeigt, dass in einem 10-Jahres-Abschnitt die Dow Jones-Aktien auf das Doppelte gestiegen sind, aber von manchen Rüstungsfirmen die Aktien im gleichen Zeitraum auf das 37-fache. Das heißt, Krieg ist ein unglaubliches Geschäft in mehrfacher Hinsicht. Und jetzt ist völlig klar, wenn ich viel Kapital habe und das anlegen will, ja, dann muss ich schauen, wo geht es am günstigsten. Und da sind wir dann schon sozusagen bei der Privatisierung. Das erleben wir auch heute, dass alles privatisiert werden muss. Besonders unerfreulich ist es heute auch im Gesundheitssystem. Früher war das ein Kostenfaktor für den Staat und heute wird verdient dran. Da wird an medizinischen Einrichtungen verdient, da investiert man und schaut dann, dass man es möglichst gewinnbringend betreibt. Und das hat nicht nur Vorteile für die Patienten. Jedenfalls ist Rüstung ein Bombengeschäft, engstens verflochten mit dem tiefen Staat, weil die Rüstung ja sozusagen von Aufträgen, von Staatsaufträgen lebt. Da ist eine Menge Geheimhaltung auch dabei. Und es gibt daher eben auch wenig Konkurrenz infolge fester Verträge. Die Abnahme der Produktion ist gesichert. Dann gibt es auch natürlich die geplante Obsoleszenz durch Krieg, also das ganze teure Material, was da produziert wird, an dem man verdient. Ja, das wird dann verheizt. Man braucht sich ja nur heute anschauen, wenn da erzählt wird, was so eine Rakete kostet oder so ein Raketen. Abwehrgeschoss, das ist unglaublich. Für diese Dinge wird Geld rausgeschmissen, das man dringend woanders verwenden könnte. Aber jedenfalls wird sozusagen dieses Material auch dann verbraucht. Die Kriegsschäden eröffnen unglaublich lukrative Investitionsmöglichkeiten für das Kapital. Und man muss natürlich sehen, dass Kriege Verbrechen sind. Das hat ja schon Smedley Butler und andere immer wieder sehr klar ausgesprochen. Bekanntlich ist ja auch das erste Opfer des Krieges die Wahrheit. Kriege werden vorbereitet sehr oft durch Destabilisierung. Man schaut sich an, da gibt es irgendwelche potenzielle Konflikte, Opposition, Regierung und so. Und jetzt versucht man, die Konflikte anzuheizen. Ein Beispiel auch, wie Großbritannien Indien als Kolonie erobert hat. Da hat man vorher auch die Gesellschaft destabilisiert. Es wurde zum Beispiel ein Hindu-Tempel angezündet und man hat gesagt, ja, das waren die Moslems. Dann ist wieder eine Moschee sabotiert worden. Ja, das waren die Hindus. Und so hat man die Gruppen gegeneinander aufgehetzt und dann sind die Engländer gekommen, haben Frieden geschaffen mit eiserner Faust und das Land hat ihnen gehört. Also das sind bewährte Muster, teile und herrsche. Dazu kommt dann auch natürlich Propaganda und das Wesentliche ist bei der Propaganda, dass der Gegner dämonisiert wird. Das sind keine Menschen, das sind die böse sind. Wir sind natürlich die Guten. Es gibt da natürlich auch sogenannte verdeckte Operationen, dass man ein Verbrechen begeht und es dann einer Gruppe unterschiebt. Da gibt es auch ganz spannende historische Beispiele. Der Schweizer Historiker Daniele Ganser, den ich Ihnen sehr empfehle, ein sehr engagierter Historiker und Friedensforscher. Man darf nicht in Wikipedia nachschauen oder man soll nachschauen. Und die Leute, die heruntergemacht werden in Wikipedia, das sind die ganz Interessanten, weil das sind die, die dem Establishment auf die Nerven gehen. Die werden dann als Verschwörungstheoretiker und umstritten bezeichnet und so weiter. Also auch Daniele Ganser ist einer, den man da ständig in Wikipedia heruntermacht. Da hat es auch eine ganz interessante Recherche gegeben von dem Filmemacher und Journalisten Dirk Bohlmann und dem Biologen Markus Fiedler. Und das Ganze ist unter die dunkle Seite von Wikipedia ist es erschienen. Da ist man drauf gekommen, dass es Leute gibt, die praktisch Vollzeit engagiert sind, um bei Wikipedia Einträge zu unterzubringen, die diskreditierend sind. Und wenn das korrigiert wird, ist das gleich wieder umgedreht. Also das kommt da auch dazu. Und ja, und ganz spannend eben, Daniele Ganser hat seine Karriere als junger Historiker mit seiner Dissertation begonnen und hat da über Geheimarmeen, NATO-Geheimarmeen geforscht. Etwas ganz Spannendes, nämlich man muss wissen, die NATO als das westliche, sie bezeichnet sich als Verteidigungsbündnis, ist jetzt aber lang nicht mehr, war es wahrscheinlich auch nie von Anfang an. Die NATO, also ein NATO-Mitglied ist Italien. Und in Italien gibt es eine ganz starke kommunistische Partei. Und das war immer ein Problem für die NATO-Leute, die ja sozusagen von den USA angeführt werden, weil man befürchtet hat, dass da in Italien sozusagen eine kommunistische Regierung entstehen könnte und das wäre dann ein Problem. Und daher hat man mit allen Mitteln die Kommunisten in Misskredit bringen wollen oder gebracht. Und Ganser ist eben drauf gekommen, dass die NATO sozusagen eine Geheimarmee in Italien, später ist man drauf gekommen, nicht nur in Italien, unterhält mit Waffenlagern und verschiedenen anderen Einrichtungen. Und die haben False Flag Operations gemacht, also irgendwo in einem Terroranschlag und dann hat man gesagt, das waren die Kommunisten. Also man hat, und der Sinn dieser Geheimarmeen ist eben auch, dass im Fall, dass da irgendwelche Umstürze sind, die nicht passen in die Zielvorstellungen der NATO, dass man dann eingreifen kann. Und interessant war dann auch, dass sich herausgestellt hat, ja, das ist ja nicht nur in Italien so, sondern in anderen Ländern. Und da hat dann zum Beispiel, ich glaube, es war ein belgischer Verteidigungsminister, der hat gefragt, ja, gibt es bei uns das auch? Wurde ihm dann gesagt, ja, das gibt es auch, ja, wieso weiß ich das nicht? Ja, Sie müssen ja nicht alles wissen, so auf die Art. Ne? Also das sind auch ganz interessante Sachen im Hintergrund. Da werden verdeckte Operationen gemacht mit politischen Zielen. Eine Strategie, die auch sehr bewährt ist, die Provokation zum ersten Schuss. Da gibt es auch spannende historische Beispiele, etwa der amerikanische Bürgerkrieg, Nordstaaten gegen Südstaaten. Das ist sehr interessant, dass man da auch provoziert hat. Und dann ist die ersten Schüsse gefallen, es hat keine Toten gegeben. Es hätte ruhig aufhören können, aber das wurde zum Anlass genommen, dass man jetzt den Krieg begonnen hat. Und das passiert immer wieder, diese Provokation zum ersten Schuss. Und sehr oft dann, wenn einmal der Krieg ausgebrochen ist, sind die, die den Krieg eigentlich gewollt haben, natürlich auch gar nicht bereit zu echten Friedensverhandlungen. Es geht dann weiter. Und die tragischen Beispiele aus der Geschichte zeigen dann ja auch, dass man den Krieg dann bis zur bedingungslosen Kapitulation führt. Dass man gar nicht jetzt bereit ist zu sagen, ja, hör mal auf und schließen wir Frieden. Welche Bedingungen sind für euch akzeptabel und so weiter, dass man einen Frieden aushandelt, wo beide Positionen ein bisschen zum Tragen kommen, sondern man führt den Krieg bis zur bedingungslosen Kapitulation, weil dann kann man mit dem Besiegten machen, was man will. Kann man dann restlos ausplündern, demütigen, ihm dann auch die Kriegsschuld zuweisen und so weiter. Da ist eben auch ganz spannend, das Beispiel Zweiter Weltkrieg und das Ende im fernen Osten in Japan. Wurden ja die Abwürfe der Atombomben offiziell damit begründet, dass man es sich erspart hat, den Hauptkontinent, also die Insel Honshu, also eine Invasion auf der Hauptinsel zu machen. Und das hätte vielen amerikanischen Soldaten das Leben gekostet. Und so war es eben wichtig, den Krieg zu beenden. Mittlerweile ist klar, gibt es eine ganze Reihe Historiker, die das genau begründen, dass das natürlich überhaupt nicht so war, dass die Japaner längst zu Friedensverhandlungen bereit waren, aber eben nicht zur bedingungslosen Kapitulation, weil sie befürchtet haben, dass dann ihr Gottherrscher, der Tenno, dass der dann gedemütigt oder umgebracht oder sonst irgendwas wird. Wenn man den Tenno sozusagen in Ruhe gelassen hätte, hätte man mit den Japanern schon längst Frieden machen können. Das ist heute klar. Und die wahren Ursachen, warum man die Atombomben eingesetzt hat, die sind verschieden. Die eine, das hat ja Truman, der damalige amerikanische Präsident, auch klar ausgesagt auf die Frage, ja, warum man die Atombombe eingesetzt hat. Und da hat er gesagt, wir konnten es uns nicht leisten, eine Waffe, deren Entwicklung 1,5 Milliarden Dollar gekostet hat, nicht einzusetzen. Ne, das muss man auch irgendwo verstehen. Stellen Sie sich vor, der Krieg ist vorbei, man hätte Frieden geschlossen mit Japan und dann hätte man geschaut, Moment, was ist denn da jetzt geschehen in Hanford, wo man das Plutonium für die Nagasaki-Bombe hergestellt hat. Erstens ist unheimlich viel Geld verbraten worden, die Gegend ist radioaktiv verseucht worden Man hat enorme Probleme geschaffen. Und für was habt ihr das gemacht? Nicht? Aber so hat man das Ganze dann zum Abschluss gebracht und die militärische Leitung des amerikanischen Atombombenprojekts, des Manhattan Projects, das war der General Leslie Groves, der hat natürlich alles dran gesetzt, dass diese fertiggestellte Waffe, dass die auch umgesetzt wird. Es hat dann auch Vorschläge gegeben innerhalb des Manhattan Projects von Wissenschaftlern, dass man sagt, ja, noch nicht auf. Also da hat man auch die Leute gegeneinander ausgespielt. Also man hat den Atomphysikern erklärt, also die Bombe wird auf jeden Fall auf Städte abgeworfen und welche Kriterien da wichtig sind. Und dann hat man anderen wieder gesagt, ja, die Wissenschaftler haben erklärt, dass das wichtig ist, auf die Städte abzuwerfen. Also man hat da die Gruppen schon gegeneinander ausgespielt. Aber es gab Wissenschaftler, die ein Memorandum unterschrieben haben, den sogenannten Frank Report, wo sie sehr weitsichtig gewarnt haben vor dem Einsatz der Atombomben, weil sie gesagt haben, das würde das Vertrauen in die Amerikaner schwächen und würde dann längerfristig zu einem Wettrüsten führen und ganz katastrophale Folgen haben. Und man sollte sozusagen diese Waffe, sollte man demonstrieren, zum Beispiel den Gipfel des Fujisan, des Heiligen Berges, wegsprengen. Und zu sagen, schaut's her, das haben wir. Und wenn ihr nicht aufgebt, dann wird die nächste Bombe auf den Staat fallen. Und dann sollte man diese Sache ächten. Nicht? Aber es ist ganz anders gelaufen. Man hat eben die abgeworfen. Ja, und zwar, warum? Weil die Sowjetunion war nicht im Krieg mit Japan, aber die haben dann gegen Ende des Krieges hat dann Stalin sozusagen die Invasion befohlen und von Norden her sind die Sowjets vorgerückt gegen Japan. Und da haben die Amerikaner um jeden Preis den Krieg beenden wollen, plötzlich, weil das nicht die Sowjets den Fuß im Nahen Osten haben, sondern sie, dass sie Japan als wesentliche Position dann beherrschen können. Also diese Sachen sind auch ganz wichtig. Und auch ganz wichtig ist, dass Sieger die Geschichte schreiben. Und da gibt es auch schöne Aussprüche von irgendeinem britischen Staatsmann, der gesagt hat, gesiegt haben wir nicht, wenn wir den Gegner besiegt haben, sondern dann haben wir richtig gesiegt, wenn unsere Kriegspropaganda in den Geschichtsbüchern steht. Also auch das ist eine ganz wichtige Sache. Und eben die Kriegsschuld einseitig zu vergeben, ist meistens auch nicht gerecht. Und die Suche nach der historischen Wahrheit, die wird behindert. Und das ist dann auch der Grund, warum heutzutage Historiker eher die Mainstream-Sicht oder eben die Sicht der Sieger vertreten und sich nicht trauen, die Geschichte der Sieger, die Geschichtsschreibung in Frage zu stellen. Ja, also ja, was auch dazu kommt, dass da die Medien auch mitspielen. Die wahren Interessen werden meistens verschleiert. Ja, also das haben wir eigentlich eh alles. Ja, interessant ist auch das Vorkommnis mit der Lusitania, das ist ein Passagierschiff gewesen. Und die Lusitania, ja, das war damals eben so, dass die Amerikaner neutral sein wollten, also da ging es um den Ersten Weltkrieg, und die Franzosen und die Engländer haben gewaltige Kredite aufgenommen bei amerikanischen Banken. Und es war dann auf einmal klar, ja, also der Krieg ist nicht so leicht zu gewinnen gegen die Achsenmächte. Wir brauchen eigentlich die Unterstützung der USA. Die USA, die sollen in den Krieg eingreifen und sollen uns, den Engländern und Franzosen, helfen, zu siegen. Das Problem war aber, dass der damalige Präsident Woodrow Wilson angetreten ist als Friedenspräsident, und die Amerikaner waren gar nicht bereit, jetzt in den Krieg zu ziehen. Und da war eben auch diese verdeckte Operation mit der Lusitania, dieses Frachtschiff, ein ganz spezielles Schiff, das hat Waffen transportiert und Munition transportiert. Hat zwar behauptet, es sei ein friedliches Passagierschiff, aber als Waffentransport war es eigentlich ein legitimes Kriegsziel. Und man hat, die Deutschen haben die Amerikaner gewarnt und haben gesagt, diese Lusitania ist ein Kriegsziel und man soll also sie nicht besteigen, es ist gefährlich, ja. Aber die Amerikaner haben das als Propaganda abgetan, und die Lusitania ist, da hat man auch den Kapitän ausgetauscht und hat sie direkt in den Bereichen, die von deutschen U-Booten beherrscht waren, hat man sie noch langsam fahren lassen, die Lusitania, und hat den Begleitschutz weggenommen. Also man hat sie so richtig präsentiert, den U-Booten, und sie ist auch abgeschossen und versenkt worden, die Lusitania, und dabei sind eine Menge Zivilisten umgekommen. Und das wurde dann groß als medial aufgezogen, und es wurde erklärt, eben auch im Sinn von Kriegslügen, in deutschen Schulen ist begeistert gefeiert worden über diesen Untergang der Lusitania und so weiter. Und tatsächlich aber war den Deutschen das eher auch sehr unangenehm, obwohl es ein Kriegsziel war, nach den Regeln. Und der U-Boot-Kommandant, der ist gar nicht sozusagen ausgezeichnet worden. Das war der deutschen Regierung eher peinlich, dieses Ganze, aber hat dazu geführt, dass man die amerikanische Öffentlichkeit kriegsbereit gemacht hat. Und später ist dann interessant, also hier diese Schlagzeile: Arms Feind Challenges Allied Claims It Was Solely a Passenger Ship. Also das Geheimnis der Lusitania, dass die Funde von Waffen, die Aussage, dass das ein reines Passagierschiff war, in Frage stellen. Ja, die haben es nicht in Frage gestellt, sondern widerlegt, weil es ist bei dem Wrack, bei dem Gesunkenen, hat man dann gefunden, dass da enorm viele Waffen transportiert worden sind. Und dass dieser Torpedoeinschlag dann auch zur Explosion von Munition geführt hat. Und darum ist dieses Schiff auch so schnell gesunken und darum hat es so viele Tote gegeben. Also auch ein ganz interessantes historisches Ereignis, das eben zeigt, wie da mit verdeckten Operationen geführt wird, gearbeitet wird und wie man sozusagen ein Volk kriegsbereit machen kann. Die Mächtigen sind an Frieden gar nicht interessiert. Das ist auch etwas, auf das bin ich irgendwann einmal draufgekommen. Wenn man sich die Geschichte anschaut, das Osmanische Reich hat ja viele Länder umfasst, und die Kulturen haben einigermaßen friedlich miteinander gelebt, und dann nach dem Ersten Weltkrieg wurde dann der Nahe Osten aufgeteilt. Und wenn man sich die Grenzen anschaut, die mitten durch Ethnien gehen und so weiter, muss man sagen, ja, das haben eigentlich nicht gescheit gemacht, diese Grenzen. Da sind ja Spannungen, künftige Spannungen sind da ja unvermeidlich, wenn man mitten durch Ethnien Grenzen zieht. Ja, aber dann wird dann klar, das ist nicht Dummheit, sondern Absicht, weil es ist dann jederzeit möglich, dass man wiederum Konflikte schürt und dann eingreift und wiederum sozusagen die Hand drauf legt auf Gegenden mit Erdöl und anderen interessanten Bodenschätzen. Also an Frieden sind die Mächtigen nicht interessiert. Das ist leider. Chancen zum Frieden werden daher auch nicht wahrgenommen. Und wenn man sich heute anschaut, wie viele Militärstützpunkte die USA weltweit haben, dann stimmt schon diese Zahl nicht mehr. Heute redet man von 800 Militärstützpunkten. Was das natürlich auch kostet, ist auch beachtlich. Ja, das ist auch eine Folie aus einem Vortrag von Ganser. Da sieht man eben die Linien, in denen Gesellschaft gespalten werden kann, also Nationen, Religionen, soziale Schichten und was ist das andere? Ja, und Parteien natürlich. Die Militärausgaben, ja, die sind mittlerweile auch schon wieder gewaltig gestiegen. Das ist auch eine alte Folie. Ich erinnere an Hans Thiering, einen theoretischen Physiker an der Wiener Universität. Und er war ein engagierter Pazifist. Sein Buch Die Geschichte der Atombombe beschreibt eben auch diese Entwicklungen. Und er hat Krieg als eine Kinderkrankheit der zivilisierten Menschheit bezeichnet. Hans Thiering hat auch einen Plan vorgelegt, einen ganz detaillierten, und zwar 1963 war das, zur einseitigen Abrüstung Österreichs. Er hat sehr klar begründet, dass es im Sinne des Friedens und im Sinne auch der Sicherheit Österreichs, und das war während des Kalten Kriegs, durchaus zu argumentieren ist, dass Österreich sein Bundesheer abrüstet. Dieser Thiering-Plan wurde auch im Parlament diskutiert, aber abgelehnt. Und heute ist er im Grunde meiner Meinung nach wieder höchst aktuell. Es gibt auch ein aktuelles Buch, das heißt Mehr Sicherheit ohne Waffen. Und da wird der Thiering-Plan auch vorgestellt und von verschiedenen Personen kommentiert. Damit sind wir jetzt bei einer ganz wichtigen Frage, nämlich, wie kann man Gewalt überwinden? Und da gibt es eben die vielen Wege der gewaltlosen Konfliktaustragung. Ja, Sie kennen sicher alle den schönen Spruch, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Es wird dann ja auch immer wieder gesagt, ja, auch ein schöner Spruch, there is no way to peace, peace is the way. Und ich möchte jetzt auf Stefan Matzenberger zu sprechen kommen. Er war im Zweiten Weltkrieg als Soldat, ist verwundet worden durch Granatsplitter, war sehr stark gehbehindert und vor allen Dingen ist er erblindet durch einen Granatsplitter. Auf der Flucht zum Ende des Zweiten Weltkriegs, seine Schwester hat sich seiner angenommen und auf der Flucht sind sie von Tieffliegern angegriffen worden und neben dem blinden Stefan Matzenberger ist seine Schwester erschossen worden. Und muss man sich vorstellen, was das für einen Blinden bedeutet. Erstens die Flucht, der Beschuss und dann seine Schwester, die seine ganze Schutz und Hilfe war, neben ihm erschossen. Stefan Matzenberger hat nach dem Krieg Jus studiert und hat als Blinder sein restliches Leben dem Pazifismus verschrieben. Und hat viele, viele Briefe geschrieben an wichtige Personen, hat viele Diskussionen geführt. Und als Blinder hat er unglaublich klar, sichtig, den Pazifismus verteidigt. Und dieses eine Buch hier von der Friedensethik zur Friedenspolitik hat den Untertitel 100 Fragen an den Pazifismus. Und da kommen einige sehr spannende Überlegungen vor. Sie wissen ja alle, dass man jetzt in Österreich, wir haben uns ja zur immerwährenden Neutralität bekannt, die in der Verfassung steht. Und es wird auch erklärt, dass Österreich diese Neutralität mit allen zu Gebote stehenden Mitteln verteidigen muss oder wird. Die Militaristen sagen ja natürlich auch mit Waffengewalt. Logisch. Verteidigungskriege sind gerechtfertigt, sagt man. Ja? Also welcher Krieg ist gerechtfertigt? Ein Angriffskrieg nicht, aber verteidigen muss ich mir können, dürfen. So ist die Lesart, die übliche. Matzenberger denkt aber da wesentlich tiefer drüber nach und er bezeichnet diejenigen, die sagen, ja, wir müssen unsere Neutralität mit Waffengewalt verteidigen und da brauchen wir ein starkes Bundesheer. Und die nennt er die Defensivmilitaristen. Und mit denen hat er auch intensive Diskussionen geführt. Und seine Argumentation ist eine sehr klare und einfache. Also wenn man jemanden, jetzt ist es, glaube ich, leichter, aber es gab Zeiten, wo ein junger Mann, der einberufen war zum Militär und der den Kriegsdienst verweigern wollte, den hat man da vor eine Kommission gestellt und da wurde er dann gefragt, wenn deine Familie angegriffen wird, verteidigst du sie? Man sagt, natürlich, was willst du, ne? Egal, und wenn wir angegriffen werden, müssen wir uns auch verteidigen. So einfach ist es.
Gibt es noch eine andere Formulierung? Wenn du mit deiner Familie unterwegs bist und du hast eine Waffe dort, würdest du diese Waffe verwenden, um deine Familie zu schützen? Und da ist die richtige Antwort, weil ich nie eine Waffe bei mir tragen kann, die Situation nicht eintreten.
Ja, das ist eine gute Sache. Und jetzt ist aber eines, das sagt Matzenberger, wenn ich angegriffen werde, darf ich mich verteidigen. Das ist Notwehr. Und jetzt stellen wir uns vor, sagen wir, es geht einer mit einem Prügel auf mich los und ich ziehe einen Revolver und schieße ihn nieder. Dann ist das eindeutige Überschreitung der Notwehr. Oder jemand nimmt mich beim Hals und ich renne ihm ein Messer in die Brust. Dann ist das Überschreitung der Notwehr. Und wenn jetzt, und er sagt eben, also Verteidigung ist erlaubt, aber eben auch nicht, es gibt eben aber auch diese Überschreitungen. Und wenn jetzt Österreich zum Beispiel militärisch angegriffen wird und ich schieße jetzt zurück, bringe nicht nur gegnerische Soldaten um, sondern sozusagen in der ganzen Kampfhandlung gehen dann natürlich viele Menschen zugrunde. Es wird ungeheurer Schaden angerichtet. Da muss man sagen, da auch da, da werden, wird sehr viel Unrecht getan. Also es gibt keine militärische Handlung, wo alle Einzelhandlungen sozusagen ethisch gerechtfertigt sind. Da gibt es jede Menge Überschreitungen. Und daher ist auch ein solcher Verteidigungskrieg mit Gewalt, der ist ethisch nicht vertretbar. Nicht? Weil ich, also wenn ich zum Beispiel jetzt denke, dass da unter den Soldaten, die uns angreifen, welche sind, die eigentlich zum Kriegsdienst gepresst worden sind, die gar nicht, gar keine bösen Absichten insofern haben, die möglicherweise den Befehl verweigern würden. Wenn ich die umbringe, ist das auch nicht ethisch großartig. Also jedenfalls, Matzenberger betont eben, dass auch ein Verteidigungskrieg, und das begründet er viel besser, als ich das jetzt konnte, auch ein Verteidigungskrieg ist ethisch nicht gerechtfertigt. Und daher ist diese Formulierung mit allen zu Gebote stehenden Mitteln verteidigen, heißt eine ethisch nicht vertretbare Handlung, die steht nicht zu Gebote. Das ist eigentlich die klare, konsequente Sache. Wenn ich sozusagen nicht Unrecht tun will, dann darf ich nicht mit Gewalt vorgehen gegen einen Gewalttäter. Ja, ein weiteres Buch von Matzenberger ist Pazifismus im Atomzeitalter. Jedenfalls lohnt es sich, den Matzenberger zu studieren. Das ist eine ganz wesentliche Geschichte. Und da kann man dann auch natürlich viele großartige Beispiele erwähnen. Ein Buch, das mich auch sehr beeindruckt hat, von einem amerikanischen Pazifisten, einem Quäker namens David Hartshaw, ist auch sehr spannend. Das Buch hat den Titel Waging Peace, also Frieden führen. Und Hartshaw hat sozusagen sein Leben lang, er lebt ja noch, glaube ich, sich in gewaltfreien Aktionen engagiert und hat sehr spannende Erlebnisse auch berichtet in dem Buch. Also von klein auf seine Eltern, auch also Quäker, gewaltfrei, haben ihm die christliche Botschaft schon als Kind nahegebracht, liebe deine Feinde. Und der kleine David hat berichtet, als er einmal mit einer Bande von Jungen zusammengestoßen, die haben mit Eisbrocken nach ihm geworfen. Und er hat gesagt, ich will euer Freund sein. Und hat dem Anführer ein Geschenk gemacht, ein Totem, ein indianisches, das ihm sein Vater einmal geschenkt hat. Und es sind wirklich Freunde geworden. Ein anderes ganz dramatisches Erlebnis. Es war damals in den USA, wo die Schwarzen laut Gesetz Zutritt zu allen Einrichtungen hatten, aber in der Praxis wurde ihnen das verwehrt. Da war zum Beispiel in der Mensa einer Highschool, hat man die Schwarzen also, nicht zugelassen und da ist er auch hingegangen und einige Schwarze in diese Mensa. Da war der David Hartshaw eben auch dabei und da ist dann einer, ein Fanatiker mit flackerndem Blick und gezogenem Messer auf ihn los und hat gesagt, du Nigerfreund, wenn du nicht verschwindest von dort, dann stiche ich dich nieder. Da hat ihm das Messer an die Brust gesetzt. Und der Hartshaw hat ihn angeschaut, gesagt, tue, was du glaubst, tun zu müssen. Ich werde trotzdem versuchen, dich zu lieben. der das Messer einsteckt und das kann man. Wenn er irgendwas gemacht hätte, wäre Blut geflossen. Und der David Hatzor hat auch noch andere Geschichten gemacht. Er war in Moskau zur Zeit des Kalten Krieges und hat gegen den Atomkrieg, gegen Atomrüstung, hat er Flugblätter am Roten Platz verteilt. Und hat das in Russen auch kommen und gesagt, du mach doch das in Amerika. Und hat gesagt, habe ich gemacht, bin ich eingesperrt worden. Dann ist ein Polizist gekommen und hat gesagt, du, wenn du da weiter tust, du kannst eingesperrt werden, du kannst 10 Jahre kannst eingesperrt werden. Und er hat gesagt, ja, danke für die Warnung, aber der Atomkrieg ist was viel Schlimmeres, als wenn man einen Menschen 10 Jahre einsperrt. Und hat dann auch ein bisschen argumentiert. Und der russische Polizist hat gesagt, ja, also er geht jetzt und fragt seinen Vorgesetzten. Und der David Hatzauer hat noch 2 Stunden lang Flugzettel verteilt und ist heimgegangen. Also das war am Roten Platz und viele andere Geschichten kann man bei ihm lesen. Und das Entscheidende ist eben bei der Gewaltfreiheit und da ist ja Gandhi mit seinem Freiheitskampf in Indien, wo man die Engländer sozusagen losgeworden ist. Ist ja da ein glühendes Vorbild und Martin Luther King und andere, dass es das Licht in jedem Menschen gibt, das man ansprechen kann. Und wenn man den Menschen bei seiner Moral nimmt und die anspricht, dann ist es genauso wirksam im positiven Sinn, wie es im negativen Sinn wirksam ist, wenn man die Aggressivität herausfordert. Also die Gewaltlosigkeit ist eine enorme Stärke und die müsste geübt und perfektioniert werden. Die erfordert unglaublich viel Charakterstärke und es gibt ja auch Initiativen in dieser Richtung, auch in Österreich eine ganze Reihe von Initiativen, dass man sozusagen Friedenstruppen ausbildet. Ja, was sind die Voraussetzungen für Frieden? Keine Sonderrechte der Mächtigen. Das ist einmal ganz wesentlich. Die Gesetze müssen für alle gelten. Ausnahmslose Einhaltung des Völkerrechts und Anerkennung des Internationalen Gerichtshofs. Ganz wesentlich wäre, das Gewaltmonopol ausschließlich bei der UNO zu haben. Ganz wichtig, keine Doppelmoral. Wichtig ist auch, nicht das Trennende zu betonen, sondern das Gemeinsame, dass man eben jetzt sagt, was sind denn unsere gemeinsamen Interessen? Und damit sind wir eigentlich wieder bei der Umweltethik, dass man sagt, ja, wir wollen ja eigentlich, dass es denen, die nach uns kommen, nicht schlechter geht als uns. Wir wollen ja das Leben auf der Erde bewahren für alle, auch die nichtmenschlichen Lebewesen. Ja, man kann einen statt spalten. Da muss ich den anderen zuhören. Wichtig ist eben, nach langem Ringen ist die Charta der Vereinten Nationen gegründet worden. Und da geht es darum, dass der Weltfrieden gesichert wird, dass es ein Verbot von Gewaltausübung gibt und ähnliches. Freundschaftlich auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker beruhende Beziehungen zwischen Nationen. Ja, ein schöner Satz, zwischen Starken und Schwachen führt Freiheit zur Unterdrückung und Recht zur Freiheit. Also stark und schwach, wenn da Freiheit herrscht, ja, dann wird der Schwache unterdrückt. Aber Recht führt zur Freiheit, also das Recht, vor dem alle gleich sind. Macht rechtfertigt keine Sonderrechte, sondern verlangt, besetzt eben besondere Verantwortung voraus. Und die Schwachen, das dürfen die Mächtigen nicht an, es dürfen sich nicht den Mächtigen anbiedern, sondern es ist ihre Pflicht, die Verantwortung der Mächtigen einzumahnen. Ja, Konflikte zwischen Staaten sollen nicht mit Krieg ausgetragen werden, sondern vom Internationalen Gerichtshof, von unabhängigen Richtern nach dem Völkerrecht entschieden werden. Das ist eine an sich selbstverständliche und zu wünschende Vorgangsweise, hat sich aber mittlerweile nur bewährt bei Konflikten von Kleinstaaten. Die Mächtigen, die haben sich sozusagen dem Völkerrecht und dem Gerichtshof immer entzogen. Von den USA gibt es sogar sehr klare Äußerungen, dass man sagt, wenn, also wir kennen diesen Gerichtshof überhaupt nicht an. Der ist für uns nicht maßgebend. Wir werden uns nie einem Urteil des Internationalen Gerichtshofs unterwerfen. Solche klaren Aussagen gibt es. Ja. Ein sehr spannender Vortrag von Eugen Drewermann, einem Theologen, Frieden durch Recht, den finden Sie in meinem Umweltethik-Skriptum, auch ein wichtiger Beitrag, Sicherheit, neue Denken. Da geht es auch darum, dass man erkennt, dass sozusagen Militarismus uns eigentlich keine wahre Sicherheit bringt. Es wird ja heute immer so erklärt, ja, also Österreich muss im Sinne seiner Sicherheit muss das Bundesheer aufgerüstet werden. Ja, und dann brauchen wir natürlich Sky Shield. Das ist das NATO-Projekt, das Abwehrraketen installiert. Und da erfahren wir aus unseren Medien, Österreich will Sky Shield, wird Sky Shield beitreten. Und das ist für mich eigentlich ein dreifacher Skandal, ein demokratiepolitischer, weil da geht es um erstens um viel Geld, um Sicherheit, um Politik, aber es geht auch um Demokratie. Und dass man aus den Medien erfährt, dass Österreich da Milliarden ausgeben will, um einem NATO-Projekt beizutreten. Und das ohne Diskussion ist meiner Meinung nach ja, skandalös, dass man nicht das Pro und Contra bespricht, sagt, bringt uns das mehr Sicherheit? Was bringt uns mehr Sicherheit, wenn Österreich sozusagen als UNO-Mitgliedsland sich für Frieden engagiert? Oder dass wir Milliarden ausgeben, um Raketenabwehrsysteme bei uns aufzustellen, die dann im Grunde ein legitimes Kriegsziel sind. Ich habe mit General Günther Greindl, der war General außer Dienst, ist er jetzt, der war lange im UNO-Einsatz, mit dem habe ich über das Thema auch diskutiert und er hat mir zugestimmt, als ich ihm gesagt habe, nach meiner Ansicht ist dieses Sky Shield eine ganz gefährliche Angelegenheit, weil es Teil einer First Strike Strategie ist. Was bedeutet das? Schon im Kalten Krieg, beim nuklearen Wettrüsten der USA und der UdSSR, ging es darum, zu sagen, ja, Wenn wir einen Vorsprung haben, der so groß ist, dass wir einen Vernichtungsschlag, einen Enthauptungsschlag führen können gegen diese Bösen auf der anderen Seite, dass so wenig zurückkommt an Abwehrraketen, dass wir die abfangen können oder aushalten können, dann werden wir diesen Erstschlag führen. Diese First Strike Capability, um die ist sozusagen gekämpft worden. Eine Wahnsinnsstrategie. Und meine Vermutung war, das habe ich dem General Kreindl eben gesagt, dass dieses Sky Shield den Sinn hat, ich kann einen Angriff machen, einen nuklearen, und das, was dann noch zurückkommt, das fange ich dann ab, Sky Shield. Und Greindl hat gesagt, ja, das sieht er auch so. Und das ist natürlich verheerend. Und wenn man sagt, Österreich als neutrales Land bindet sich ein in eine militärische Front, die gegen einen Feind gerichtet ist, ja, was hat das noch mit Neutralität zu tun? Und da hilft mir das nicht, wenn im Fernsehen Bundeswehrleute auftreten, die erklären, dass das mit der Neutralität vereinbar ist. Und weil ich bin der Meinung, das bringt Österreich nicht mehr Sicherheit, sondern macht es zu einem legitimen Kriegsziel. Ja, also das sind so Dinge, die aus der Betrachtung einer Demokratie höchst bedenklich sind und uns zeigen, wie wichtig es ist, dass wir wiederum die Demokratie beleben, dass wir den öffentlichen Debattenraum wieder beleben, dass wir über solche Dinge Diskussion führen, eine kontroversielle. Nein, ich möchte gerne die Argumente öffentlich, da müssen öffentliches Pro und Contra sein. Eine Sache ist eben auch ganz wichtig. Wenn wir uns mit ethischen Fragen befassen, dann sind die Antworten oft ganz unterschiedlich, je nachdem, ob wir kurzfristig denken oder eine Langzeitperspektive einnehmen. Und wenn ich jetzt sage Sicherheit und sage Moment, also da diese bösen Russen, die werden möglicherweise jetzt Europa einkassieren wollen. Wenn man sich mit dem genauer befasst, mit dieser Ansicht oder diesem Argument, dann wird sehr bald klar, dass das völlig absurd ist. Ein prominenter Demograf, der sich mit Bevölkerungsentwicklungen befasst, der hat sehr klar beschrieben, dass in Russland, dem größten Land der Welt, voller Bodenschätze, das völlig autark sein kann, eine schrumpfende Bevölkerung ist. Also die Bevölkerung nimmt ab. Die haben überhaupt keinen Grund zu expandieren, überhaupt nicht. Die haben Probleme im eigenen Land genug. Und die Geschichte mit dem Ukraine-Krieg, da wird ja auch bei uns vorwiegend in Propaganda verbreitet. Die Russen, die haben nicht die Ukraine erobern wollen, sondern die wollen verhindern, dass die Ukraine ein NATO-Mitglied wird und dass an der ukrainischen Grenze Raketen aufgestellt werden können mit 4 Minuten Vorwarnzeit nach Moskau. Das wollten sie verhindern. Also man kann über diese Dinge sehr viel und sehr kontrovers diskutieren, aber man muss sachlich diskutieren. Also das kurzfristige Denken jetzt in Richtung Sicherheit, dass man sagt, ja, es geht eine Gefahr aus, eine militärische, und gegen die müssen wir uns jetzt sichern. Und da geben wir jetzt ein paar Milliarden aus, allein für Sky Shield, und dann kommen natürlich noch andere militärische Einrichtungen dazu. Dann macht das Bundesheer in den Schulen Werbung. Da müssen zwar die Direktoren einverstanden sein, aber viele sind es. Und dann wird der Jugend erklärt, wie wichtig Militärdienst ist und dass wir kriegsbereit, kriegstüchtig werden müssen und so weiter. Aber was versäumen wir damit, wenn wir uns die Aufgaben anschauen, die vor uns stehen? Das Ende der Ära billigen reichlichen Erdöls ist da. Wir müssen umsteigen in ein Solarzeitalter. Dürfen nicht so weiter tun wie bisher und sagen, ja, da fahren wir halt elektrisch, wenn das Erdöl teurer wird. Ja, Elektrizität ist nicht billig. Und all die Materialien, die da vergeudet werden, man braucht nur an die Batterien denken und an die Reifen und an den Abrieb und alles Mögliche. Es ist völlig klar, dass all die Strukturen, die in der Ära billigen reichlichen Erdöls wirtschaftlich waren und gewachsen sind, dass die nicht zukunftsfähig sind, dass wir die ganze Infrastruktur umbauen müssen in Richtung Energieeffizienz, Solararchitektur, Wärmespeicher, saisonale Wärmespeicher, Reparaturgesellschaft, weg von Verschwendungs- und Verschleißproduktion, anderes Steuersystem und jede Menge, das Bildungssystem. Nicht zuletzt, jeder auf sie, wenn er mal alt und vielleicht pflegebedürftig werden. Wenn man alt wird, merkt man, wie wichtig dieses Gesundheitssystem ist, das heute auch erodiert und krank gespart wird. Für all diese Dinge braucht man jede Menge Geld. Und wenn man das verpulvern für Rüstungsgüter, für Raketenabwehrsysteme, dann erhöhen wir das Katastrophenpotenzial für alle, die nach uns kommen. Das heißt, mehr Sicherheit. Mit Sicherheit steuern wir in eine Ökokatastrophe, wenn wir nicht alles tun, was dagegen wirksam ist. Und da ist eben das langfristige Denken wichtig und nicht das kurzfristig militärische, sondern das langfristig ökologische. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja, Roder, ein sehr gescheiter Humorist in Österreich-Ungarn, hat einmal sehr schön gesagt, sei sparsam. Hasse nicht, wo du mit Verachtung auskommst. Ich habe einmal einen schönen Spruch aufgeschrieben gesehen auf einer Mülltonne. Hass frisst Hirn. Das ist schön. Und ja, also das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen, ist ganz wichtig. Ja, wie könnte eine zukunftsfähige Weltordnung ausschauen? Ja, Frieden ist eine Grundvoraussetzung. Wir müssen diese Kinderkrankheit der zivilisierten Menschheit überwinden. Und wir müssen den Kriegstreibern und den Profiteuren der Rüstungsindustrie widersprechen. Wir müssen die Kriegspropaganda erkennen und dürfen uns nicht infizieren lassen. Ganz wesentlich ist die Bewahrung einer reichen Lebensvielfalt. Wir müssen erkennen, dass die Ökosphäre, die Biosphäre eine Schicksalsgemeinschaft ist. Auf das haben schon indigene nordamerikanische Völker sehr klar hingewiesen. Und was ihr dem Netz des Lebendigen antut, das tut ihr euch selber an. Also der Mensch kann nicht die Natur besiegen. Wenn er die Natur besiegt hat, wird er sich auf der Verliererseite wiederfinden, hat einmal jemand schön gesagt. Humanität als Handlungsprinzip, auch ganz wesentlich. Und da sind wir wiederum beim Grundprinzip der goldenen Regel, die so einfach und so klar ist. Behandle andere so, wie du behandelt werden willst. Ne? Du willst nicht erschossen werden, darum erschieß niemand anderen. Du sollst nicht töten. Du sollst auch niemanden verunglimpfen. Du sollst niemanden belügen. Du willst selber nicht belogen werden. Also was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Also dieses Prinzip ist ganz wichtig. Du willst, dass man deine Aussage wohlwollend interpretiert und nicht missgünstig. Also die goldene Regel ist so wirklich das Fundament. Ja, ökologische Elemente in der Verfassung. Ja, ökonomisch, ökosoziale Rahmen und Bedingungen. Da gehören natürlich die Spielregeln auch des Geldsystems dazu, die Verzinsung des Kapitals. Und da gibt es erfreulicherweise sehr gescheite Initiativen, die sich mit einem menschengerechten Wirtschaften und Geldsystem auseinandersetzen. Ja, 1987 hat ja die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung unter dem Vorsitz der damaligen norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland hat den Bericht abgeliefert, der unter dem Namen Brundtland Report bekannt geworden ist. Und da wurde der Begriff Sustainable Development wurde da populär. Sustainable mit tragfähig übersetzt. Sustain heißt tragen, stützen. Sustainable heißt tragfähig. Sustainable Development. Und zwar definiert als Sustainable Development ist eine Entwicklung, bei der die gegenwärtigen Menschen ihre Bedürfnisse auf eine Art und Weise befriedigen, die die Möglichkeiten für künftige Generationen, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, nicht einschränken. Heute wird immer wieder der Begriff Nachhaltigkeit verwendet, mit dem ihr ein gewisses Problem habt. Es wird dann oft gesagt, ja, ist das und jenes nachhaltig und nachhaltig gilt immer als gut und wünschenswert. Nachhaltig passt aber sehr gut zu Nutzung und stammt ja auch aus der Forstwirtschaft. Eine nachhaltige Nutzung, die entnimmt nicht mehr als nachwächst. Nicht, aber wenn ich sage, ist Atomenergie nachhaltig? Nicht, da werden manche Leute sagen, nein, ist nicht nachhaltig. Woher ist nachhaltig? In zweifacher Hinsicht, in der radioaktiven Verseuchung der Umwelt ist nachhaltig und in der Erzeugung von Gesundheitsschäden ist es nachhaltig. Auch das Artensterben ist nachhaltig. Nicht? Schäden sind nachhaltig. Nicht? Eine ausgelöschte Art kommt nie wieder. Das ist ein nachhaltiger Verlust. Also nachhaltig ist sozusagen nicht nur positiv besetzt. Bei Nutzung passt. Eine nachhaltige Nutzung ist umweltverträglich, aber sozusagen auch Schäden können nachhaltig sein. Ja, das ist die Definition auf Deutsch. Und wir haben ja zu Beginn der Vorlesung davon gesprochen, dass es verschiedene umweltethische Positionen gibt, unter anderem eben die anthropozentrische, die an sich nicht zukunftsfähig ist, weil sie nur die Interessen des Menschen in den Vordergrund stellt. Und wenn man sich diese Definition anschaut, muss man sagen, ja, auch Sustainable Development in der ursprünglichen Definition ist eigentlich anthropozentrisch, weil da geht es nur um menschliche Generationen. Aber eben.
Weltkommission für Umweltentwicklung, ja, Initiierung.
Das war von der UNO, das war eine UNO-Kommission und die war deswegen auch so bemerkenswert, weil ist sehr aufwendig gemacht worden. Man hat in vielen Ländern hat man ganz verschiedene Gruppierungen auch einbezogen. Also man hat Man hat viele Menschen ganz verschiedener Lebenssituationen hat man da einbezogen und hat eben über das diskutiert. Und ich meine, die zentrale Botschaft war ja unsere gemeinsame Zukunft. Also es geht um die Zukunft der Menschheit. Und insofern, obwohl es anthropozentrisch ist, war das natürlich ein Riesenfortschritt, weil da auf einmal das gemeinsame Ziel, das für alle eigentlich verbindlich sein sollte, vorrangig, dass das so klar dargestellt wurde. Und man kann jetzt eben auch sagen, das war ein wichtiger Start, wo dann in der Nachfolge natürlich viele UNO-Konferenzen stattgefunden haben, wo man sich immer für die Nachhaltigkeit engagiert hat und immer wieder bekräftigt hat, dass Zukunftsfähigkeit eigentlich unser gemeinsames Ziel ist. Und das ist klarerweise jetzt, kann man sagen, Zukunftsfähigkeit sich dafür zu engagieren, das ist ein ethischer Grundkonsens der Staatengemeinschaft, auf den man sich bei jeder Gelegenheit natürlich berufen muss. Ja, also zukunftsfähige Entwicklung ist ein internationaler ethischer Grundkonsens. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man das gegen alle Kriegstreiberei und alle umweltschädigenden Dinge vorbringen muss. Man sagt, unsere gemeinsame Zukunft, wir haben Verantwortung für die Zukunft. Ja, da fällt mir gerade ein. Der Schlusssatz eines bemerkenswerten Buches ein. 1964 hat der deutsche Soziologe Friedrich Wagner ein Buch geschrieben, Die Wissenschaft und die gefährdete Welt, eine Wissenschaftssoziologie der Atomphysik. Und da hat er dann, das Schlusswort heißt dann, erst die Zukunft wird zeigen, ob der Mensch ihrer Herr wird, oder ob sich sein Gehirn als Wucherung offenbart, dessen Auswirkung die Erde von ihrem Hauptschädling befreit. Ja, also, und das sollte möglichst nicht passieren. Wichtig ist natürlich jetzt auch, wenn wir von den Bedürfnissen reden, da muss man unterscheiden Bedürfnisse und Ansprüche. Und da ist ein großer Unterschied. Bedürfnisse haben natürliche Grenzen. Das Bedürfnis nach Nahrungsaufnahme, das endet dann, wenn ich satt bin. Aber die Ansprüche sind andere. Also ich kann den Anspruch haben, ja, ich muss jeden Tag ein Schnitzel essen, mindestens. Und das sind Ansprüche, das ist kein Bedürfnis. Aber das Problem ist natürlich, dass beispielsweise Autofahren auch ein Anspruch ist. Wenn ich jetzt den Anspruch habe, dass ich will ein Häuschen im Grünen haben und da brauche ich jetzt ein Auto, dass ich dort auch hinkomme, ist das eindeutig ein Anspruch. Aber wenn man sich gewöhnt hat an die Erfüllung von Ansprüchen, dann tritt so eine Art suchthaftes Verhalten auf und dann werden Ansprüche zu Bedürfnis. Und das Aufgeben von Ansprüchen ist dann ähnlich schwierig wie die Entwöhnung von einer Sucht. Ja, wir kommen jetzt zu der Frage, ja, warum passiert denn das nicht, was wir uns da als wichtig angeschaut haben. Warum? Ich habe als Chemiestudent einen Professor erlebt, den ich sehr bewundert habe, weil er mit unglaublicher Geschwindigkeit die Tafel mit komplizierten chemischen Formeln vollschreiben konnte. Von dem haben wir gewusst, er ist auch an der Entwicklung von Insektiziden beteiligt. Und das war damals in den späten 1950er Jahren. Und das war noch vor Veröffentlichung des berühmten Buches Der stumme Frühling. Und für mich als naturverbundener Mensch war das eigentlich eine unbehagliche Vorstellung, dass da Gifte in die Gegend gespritzt werden. Und, aber natürlich die Professoren, die das machen, die wissen ja alles. Ne? Also der will ja nichts Schlechtes machen, der ist ja ein gescheiter Mensch und ist ja auch ein anständiger Mensch. Ja, und bei einer Prüfung hat dieser Professor Peiler an der Kasse zu uns Studenten gesagt, also Burschen, ihr seid sehr schwach, ihr müsst viel mehr lernen. Schaut mich an, ich habe seit der Matura nur mehr Chemiebücher in der Hand gehabt. Und da ist mir klar geworden, der kann ja gar nicht wissen, was er tut mit seinen Insektiziden. Also da war mein Urvertrauen auf einmal weg, weil ich gesehen habe, aha, da gibt es Leute, die machen Sachen, deren Konsequenzen sie gar nicht kennen. Also ich kann denen gar nicht vertrauen. Dann kommt dazu, was man die normative Macht des Faktischen nennt. Das ist ja da, bitte, gegen das kann ich doch nicht sein. Also das war auch, diese normative Macht des Faktischen hat man sich auch in der Auseinandersetzung um das Atomkraftwerk Zwentendorf zunutze gemacht. Da sind dann knapp, also sind dauernd Führungen durch das fast fertige Atomkraftwerk gemacht worden. Da schaut es her, nicht? Da steht dieses gewaltige Ding. Gegen das kann man doch nicht sein, das steht ja da. Nicht? Das ist ja fertig. Nicht? Man kann doch nicht sowas bauen und nicht in Betrieb nehmen. Nicht? Also ich bin manchmal gefragt worden in Interviews, ja, wenn Sie da dagegen sind, was soll man denn machen mit dem Atomkraftwerk? Ja, ich habe damals immer gesagt, ein Museum für überflüssige Technik. Und das hat dann der Journalist immer wieder rausgeschnitten, was mir leid getan hat. Da habe ich gesagt, na, da bist du dann ganz unglaubwürdig, wenn du das sagst. Aber mir hätte das gefallen. Ja, gut. Also jedenfalls. Die normative Macht des Faktischen, also das ist ja da und man kann es ja nicht, das ist ja unrealistisch, wenn man sich gegen etwas stellt, das ja so massiv vorhanden ist. Unterentwickelte Verantwortungsfähigkeit und damit sind wir wieder bei dem, was wir auch zu Beginn der Vorlesung behandelt haben, nämlich bei dem, was man Moralkompetenz nennt. Nach Lorenz Kohlberg, der sechs Stufen der Moralkompetenz unterschieden hat. Und das wird auch in der menschlichen Entwicklung steigt man da auch auf, aber sehr viele nicht zu den hohen Stufen und bleiben stehen bei dem, dass man das tut, was alle machen und sich der Mehrheit anpasst. Nur eine Minderheit ist in der Lage, sozusagen die herrschenden Spielregeln aufgrund von ethischen Grundsätzen in Frage zu stellen und sich dagegen auszusprechen. Also das unterentwickelte Verantwortungsbewusstsein ist wichtig auch. Man muss das verstehen, die Dinge sind ja so kompliziert. Und das sind ja dann Experten, die sagen uns ja da, was richtig ist. Und ich kann da nicht das besser wissen als Experten. Und auch da war die Diskussion um Atomenergie für mich eine sehr wichtige Phase. Ich sehe immer noch. Da habe ich dann auch eben gesagt, wenn es um die Frage geht, wie man Atomkraftwerke baut, dafür sind die Atomphysiker und Nuklearingenieure zuständig. Wenn es aber um die Frage geht, ob man sie bauen soll, da sind alle potenziell Betroffenen kompetent mitzureden. Und ja, es hat dann. Und sozusagen ein wissenschaftlich gut begründetes Argument gegen eine gefährliche Entwicklung ist stichhaltig. Das ist eine ganz wichtige Sache. Wenn Sie sagen jetzt, also man hat dann eben auch gesagt, ja, also wir haben das Atomkraftwerk gebaut und daher müssen wir seinen Betrieb nehmen. Ne? Da habe ich dann auch immer gesagt, na, jetzt stell dir vor, du hast da Konserven gekauft, eine ganze Menge, und kommst dann drauf, Moment, da ist aber Quecksilber drin. Wirst sagen, jetzt habe ich schon gekauft, jetzt ist es auch. Wirst sagen, na Gott sei Dank bleibt es beim finanziellen Verlust und nicht beim gesundheitlichen. Also wir haben da ja viele, viele Argumente haben wir da natürlich verwendet und haben da einiges gelernt dabei. Verdrängung, auch das ist wichtig, dass man eben sagt, na, da will ich gar nicht drüber nachdenken. Und die Menschen sind ja Künstler in der Verdrängung. Bequemlichkeit spielt auch eine ganz große Rolle. Ich habe das immer wieder erlebt, also in der Natur- und Umweltschutzbewegung, wenn man da jetzt versucht, jemanden zu motivieren, mitzutun, dann ist völlig klar, wenn man jemand, der da jetzt motiviert wird, der kommt irgendwann drauf, einen Moment, wenn ich das jetzt wirklich ernst nehme, wenn ich mich da jetzt engagiere, dann wird mein Leben von morgen an nicht mehr so bequem sein, wie es einmal ist. Und na, da tue ich lieber nicht mit. Soziale Fallen sind auch ganz wichtig. Nämlich, dass man sagt, die soziale Falle besteht eben darin, dass man sagt jetzt, nein, das kann. Das ist sozusagen jetzt die Nutzung sozusagen, also freier Güter, wenn ich sage, wenn ich es nicht tue, tun es ja andere, wenn ich es nicht mache, dann ob ich jetzt mache oder nicht mache, das ist egal, was die anderen ja auch machen. Nicht? Oder sage, ja, also wenn ich leide unter dem Autoverkehr, das stinkt und der Lärm und all das. Wenn ich aber jetzt mein Auto aufgebe, dann habe ich den Lärm und den Gestank von den anderen habe ich genauso weiter. Nur ich verliere jetzt ein paar Vorteile, die ich durchs Auto habe. Also das ist so eine typische soziale Falle. Und daher mache ich das nicht, weil die anderen machen es ja auch nicht. Bereitschaft zum Gehorsam, Anpassung, auch das ist eine ganz wichtige Geschichte. Da ist ja das Milgram-Experiment ganz erschütternd, das eben zeigt, dass Menschen aus Bereitschaft zu Gehorsam bereit sind, anderen Leid und Schmerzen zuzufügen. Ja, die Zersplitterung der Verantwortung auch, Streben nach Rang und Einfluss, Gewohnheiten, angespannte Rechte, das haben wir immer so gemacht, Konformismus, ich verhalte mich so gleich mit den anderen, ich passe mich der Mehrheit an, der Mensch als Kleingruppenwesen will sich nicht outen, der will sozusagen dazugehören zu der Gruppe. Oder eben Resignation vor der Fülle der Aufgaben. Oder eben auch Defätismus, Zukunftspessimismus, dass man sagt, das ist eh schon alles egal. Und ob ich da jetzt mehr engagiere oder nicht, das ist, macht auch nichts aus. Und daher schaue ich lieber auf mein Leben und schaue, dass mir möglichst gut geht und verdränge ich die Sorgen und die. Nur kommt da etwas dazu, und das hat eine amerikanische Friedensaktivistin Joanna Macy sehr klar und schön ausgedrückt. Ein Buch, das auch auf Deutsch erschienen ist, heißt Mut in der Bedrohung, Friedensarbeit im Atomzeitalter. Und da beschreibt Joanna Macy ihre Arbeit mit vielen Menschen, die ihr sagen, ja, also die Gegenwart ist ja so bedrückend, wenn man sich die Umweltfragen anschaut und wenn man sich den Krieg, die Kriegshetze und all das anschaut. Über das will ich gar nicht reden, das will ich verdrängen, das im Freundeskreis, Bekanntenkreis vermeide ich, über diese Dinge zu reden, weil das die Stimmung gleich im Keller und jetzt fressen die Leute das in sich hinein. Und die Joanna Macy sagt eben, diese Verdrängung, die schadet einem selber, weil da wird man entweder zynisch oder depressiv. Und wenn man nicht zynisch und nicht depressiv werden will, dann muss man sich dieser Bedrohung stellen und muss man sozusagen sich mit denen zusammentun, die aktiv Alternativen dazu betreiben und fördern. Damit kann man sich ein bisschen an Optimismus verdienen und erarbeiten und die Fortschritte und die positiven Entwicklungen, die es im Kleinen ja überall gibt, die kann man dann sozusagen auch positiv wahrnehmen. Hier etwas zur Doppelmoral. Der österreichische Philosoph Günther Anders, er hat in Wirklichkeit Günther Stern geheißen. Wollen Sie was sagen?
Was Sie, also was Ihre Gedanken sind, entweder, also quasi der Thomas Hobbes hat ja gesagt, dass der Krieg quasi der Naturzustand von Menschen ist. Und der Jean-Jacques Rousseau hat im Gegenzug dazu gesagt, dass der Urzustand friedlich ist. Und jetzt wollte ich Sie fragen, was Sie meinen.
Moment, ich höre schon ein bisschen vor.
Also, der Thomas Hobbes, auch ein Philosoph, der hat sich mit Gewalt und Krieg beschäftigt, ganz lange, und der hat gesagt, dass der Naturzustand von Menschen quasi ein Krieg von allen gegen allen hat. Und der Jean-Jacques Rousseau hat quasi im Gegenzug dazu gesagt, dass der Mensch im Urzustand friedlich ist. Und jetzt wollte ich Sie fragen, was Ihre Meinung dazu ist.
Ja, da kann ich ein ganz spannendes Buch empfehlen. Ich habe allerdings weder Titel noch Autoren im Kopf. Drei Autoren, Julian Gardens, und dieser Frage nachgegangen, ob Krieg in den Genen in irgendeiner Form liegt. Und haben sehr gute Argumente dagegen gefunden. Wir kennen ja unsere nächsten Verwandten, die Schimpansen, die durchaus gegen benachbarte Sozietäten Krieg führen. Und da wurde immer gesagt, ja, und jetzt sind die Genen, sind vermeldet und so fort. Dagegen kann man natürlich argumentieren. Aber jedenfalls wurde da eben auch gesagt, die frühen Menschen, die Jägersammler, Gruppierungen, die sind einen anderen Weg gegangen. Ne? Erst viel später, wie dann sozusagen der größere Bevölkerungsdruck war, hat es kriegerische Auseinandersetzungen gegeben. Diese normale Faktoren, das ist eine kulturelle Entwicklung der Körperfunktion.
Okay.
Ja, also das ist eine positive Meldung. Aber jetzt kommen wir zum Günther Anders. Er hat etliche Bücher geschrieben, hat sich ganz intensiv mit der Problematik der Atomwaffen auseinandergesetzt, hat auch einen ganz berühmten Briefwechsel mit dem Atombombenpiloten Attlee geführt, der, glaube ich, die Hiroshima-Bombe transportiert und abgeworfen hat. Und dieser Attlee, der hat psychisch gelitten unter dem, was er getan hat. Und war daher nicht der Held, den die Amerikaner aus ihm machen wollten. Und der ist in einer psychiatrischen Anstalt des Militärs gelandet, dieser Etterli. Den hat man weggesperrt. Und mit dem hat der Günther Anders einen ganz bemerkenswerten Briefwechsel gehabt. Etwas anderes. Na, was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Und da schreibt Günther Anders: Es gibt Tatsachen, die, obwohl nicht ausdrücklich unterdrückt, keinem Zeitgenossen bekannt zu sein scheinen. Wären sie bekannt, sie würden uns wegen ihrer Monstrosität täglich von Neuem atemlos machen. Das unglaublichste Beispiel ist die Tatsache, dass die Charta des Internationalen Militärtribunals in Nürnberg, dasjenige Dokument also, in dem der Begriff Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum ersten Mal juridisch kodifiziert und die Verantwortlichkeit und Strafwürdigkeit der an derartigen Verbrechen beteiligten Individuen zum ersten Male festgelegt wurde, dass dieses Dokument das Datum des 8. August 1945 trägt. Was ist am 8. August 1945 geschehen? Am 8. August 1945 sind die letzten strahlenverseuchten Opfer von Hiroshima, nachdem sie auf allen Vieren durch den Schutt kriechend versucht hatten, sich zu retten, im Umkreis ihrer Stadt zusammengebrochen und verendet. Am 8. August hatten die Einwohner von Nagasaki gerade noch 24 Stunden Galgenfrist, um ahnungslos herumzugehen, zu liegen, zu arbeiten, zu essen, zu schlafen, zu lachen, zu weinen und zu lieben, bis es auch sie traf. In anderen Worten, dasjenige Dokument, in dem der Begriff Verbrechen gegen die Menschlichkeit und der Verantwortlichkeit und Strafwürdigkeit der derartigen Verbrechen beteiligten Individuen zum ersten Mal eine völkerrechtliche Realität wurde, dieses Dokument ist 2 Tage nach Hiroshima und einen Tag vor Nagasaki formuliert worden. Von vornherein war der Text von Verbrechen gegen die Menschlichkeit umrahmt gewesen und natürlich von Verbrechen, die damit mit den Maßen dieses Dokuments niemals gemessen und aufgrund dieses Dokuments, ja, na egal. Jedenfalls, das ist wirklich ein Beispiel von einer unglaublichen Doppelmoral, dass die Sieger die Besiegten wegen Verbrechen an der Menschlichkeit angeklagt und viele erhängt haben. Und diese Sieger haben Zivilstädte auf eine grausige Weise zerstört. Ich meine, das ist nur eines der vielen Verbrechen. Ja, also Doppelmoral ist in diesem Zusammenhang anzusehen. Ja, und er sagt dann eben, dass das niemandem aufgefallen ist. Ich muss sagen, ich habe einmal eine Dokumentation eben gesehen und da ist mir auch aufgefallen, da, Jalta, glaube ich, hat man diesen Beschluss gefasst, Verbrechen gegen die Menschlichkeit als völkerrechtliche als Vergehen zu formulieren. 8. August, da ist mir klar geworden, Hiroshima und Nagasaki, und dass das eine ungeheuerliche Angelegenheit ist. Ja, Günther Anders hat ihm auch gesagt, nicht in einem Zeitalter leben wir, sondern in einer Frist. Da unserer technischen Leistungen global ist, muss es der Horizont unserer moralischen Solidarität ebenfalls werden. Ja, also entscheidend ist klarerweise, dass man, dass eine nukleare Abrüstung etwas fundamental Wichtiges ist. Es wird manchmal erklärt, ja, die Atombombe hat den Frieden gebracht, das Gleichgewicht des Schreckens und so fort. Aber da muss man wirklich, widersprechen und sagen, Atombomben verhindern den Frieden. Das hat ein britischer Physiker vor Jahrzehnten schon sehr deutlich gesagt. Der hat eben, sein Name war Blackett, und er hat gesagt, wenn eine Nation ihre Verteidigung auf die absolute Waffe setzt, gründet, die Atombombe, macht das den Glauben an einen absoluten Feind notwendig. Was heißt das? Das heißt, wenn ich sage, ich habe jetzt Atombomben, ich baue jetzt mit sehr viel Aufwand, habe ich ein Atomwaffenprogramm. Wenn ich jetzt sage, ja, aber das ist eine derartig unmenschliche Waffe, die werde ich natürlich nie anwenden, ja, dann ist sie wirkungslos. Ne? Dann brauche ich sie gar nicht bauen. Wenn ich sie aber baue, dann soll natürlich werde ich sie anwenden, wenn ich bedroht bin. Und dann heißt es, dass ich bereit bin, Millionen und Abermillionen unschuldige Menschen umzubringen. Und das ist ja ein ungeheuerliches Verbrechen. Und daher darf es diese unschuldigen Menschen nicht geben. Ich muss in den anderen, ich brauche ein unglaublich arges Feindbild. Ich muss dann, so wie es die Amerikaner ja auch gemacht haben, von der Achse des Bösen sprechen. Und sagen, mit dem Bösen kann man ja nicht verhandeln. Das muss ich besiegen, das Böse. Also diese Art von Bewaffnung ist eine so unmenschliche Sache, dass sie den Frieden verhindert. Dazu kommt dann natürlich auch der schöne Ausspruch, den man immer wieder auch hört. Das haben ja die Römer schon gehabt. Vis pacem, para bellum. Willst du den Frieden, bereite den Krieg vor. Nicht? Also Friede durch Abschreckung. Da muss man aber auch sagen, das ist auch falsch, weil wenn ich rüste, dann bedrohe ich einen anderen. Dann sage ich, Moment, ich fühle mich von dir bedroht. Ich rüste jetzt auf, ich bedrohe dich auch. Nicht? Ja, was bleibt da von Frieden über? Also das ist ja nicht Frieden, wenn ich mich gegen einen Gegner rüste. Ja, also Frieden ist klarerweise eine notwendige Entwicklung, Bedingung für eine zukunftsfähige Entwicklung. Die Friedensbewegung ist schwach geworden. Und wir brauchen aber dringend eine Renaissance der Friedensbewegung. Das ist keine Frage. Ja, das haben wir schon gehabt. Also was wir brauchen, ist eine Umkehrung aller zerstörerischen Trends. Von der Entwaldung zur Wiederbewaldung ist eine wichtige Entwicklung. nicht Aufforstung, sondern Wiederbewaldung artenreiche Wälder wiederum nachwachsen lassen, wo es nur geht. Wesentlich ist natürlich auch, dass man erkennt, dass eine geringere Bevölkerungsdichte wichtig ist. Der ökologische Fußabdruck muss dramatisch verkleinert werden. Wir in den reichen Ländern leben auf zu großem Fuß. Das ist nicht verallgemeinerbar. Abkehr von Risikotechnik. Und dann wäre natürlich sehr wünschenswert Abbau von struktureller Macht, Abrüstung, Friedenspolitik statt Kriegstreiberei und natürlich die Herstellung von Rahmenbedingungen für ein zukunftsfähiges Wirtschaften. Auch da gibt es schöne Beispiele, wie man nicht Profit maximiert, sondern sozusagen Zufriedenheit anstrebt zwischen Produzenten und Konsumenten. Da gibt es die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber und viele andere schöne Ansätze. Ja, damit möchte ich heute Schluss machen und bitte Sie um Kommentare, Beiträge. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ich will nicht nur Monologe führen.